Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich miteinander in die Kernbotschaft einzutauchen von der ganzen Bibel. Gottes maßlose Liebe. Und ich möchte gerne einen Predigtext lesen aus Römer 5, Vers 8. Gott jedoch zeigt seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass der König der Welt jetzt den Raum von Berthea erfüllt. Ich danke dir, Jesus, dass wir dich kennen dürfen und mit Namen nennen dürfen, wie du uns zuerst geliebt hast. Ich bitte, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen öffnest und unsere tiefe Begegnung schenkst mit dir, an dem Karfreitag. Amen. Heute feiern wir ja Karfreitag, wie wir es schon gehört haben. Was wird an Karfreitag genau gefeiert? Wir haben es bis jetzt schon zweimal gehört. An Karfreitag feiern die Christen, dass ihr Gott Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Man muss sich das einfach mal auf der Zunge zergala. Christen feiern, dass ihr Gott gestorben ist. Nüchtern aus einer Außenperspektive betrachtet ist das völlig absurd. Ein Gott, der stirbt, kann nicht wirklich ein Gott sein. Und wenn irgendwie doch, dann ist es eine grosse Niederlage. Es ist ein schwacher Gott. Und Christen feiern das. Das ist ziemlich absurd. Noch viel absurder wird es, wenn wir darüber nachdenken, was eigentlich das Kreuz ist. Das Kreuz ist nicht irgendein grosses theologisches Symbol, das man entdecken muss und weiss ich was. Das Kreuz ist einfach das erste Mal ein Folterinstrument. Entdeckt wurde von den Phöniziern, 1000 vor Christus, weiterentwickelt von den Assyrern, perfektioniert von den Römern. Das Ziel des Kreuzes war, zu töten. Aber dabei so viel und so lang wie es geht, Schmerzen zu bereiten. Das Kreuz war so dermaßen grauenhaft, dass es den Römer von Gesetzes wegen nicht erlaubt war, einen Römer ans Kreuz zu hängen, sondern nur ausländische Kriminelle. Noch einmal. Christen feiern am Karfreitag, dass ihr Gott auf die schlimmste mögliche Art und Weise gefoltert und getötet worden ist. Es ist völlig absurd, wenn man das jetzt einfach mal so ein bisschen überlegt. Und spannend ist, das ist zu der Zeit der ersten Christen als völlig absurd angeschaut worden. Einer der ersten Christen, der Paulus, schreibt: Jesus am Kreuz ist den Juden ein Ärgernis und den Griechen ein völliger Unsinn. Schon damals haben alle den Kopf geschüttelt. Was ist das? Aber nicht nur mit Juden und Griechen, sondern bereits auch die damalige Weltmacht, die Römer, haben das so empfunden. Es gibt ein Graffiti aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, das man in Rom gefunden hat. Griechisch heisst es da Alexamenos Sebetetion. Das heisst, Alexamenos betet seinen Gott an. Der das reingeritzt hat, macht sich lustig über einen Christ, der Alexamenos heisst, den wir hier auf der linken Seite sehen, wo ein Gott anbetet. Oder besser gesagt, ein Eselgott anbetet. Mit anderen Worten, der Künstler hat da sich darüber lustig machen und sagen, ein Gott, der sich kreuzigen lässt, kann nur dumm wie ein Esel sein. Spannenderweise ist es nicht nur den Nichtchristen damals so gegangen, sondern auch den Christen selber. Das Kreuz ist in der frühen Urkirche nicht Symbol des Christentums, sondern man hat einen Fisch genommen, man hat ein Kie und ein Roh genommen, versteckt auf Jesus hinzuweisen, die Anfangsbuchstaben. Man hat alle möglichen Symbole genommen, aber nicht das Kreuz. Wieso? Schon damals hat man es gewusst, das Kreuz hat einen Bezug zu einem Schwerverbrecher. Und man hat auf keinen Fall wollen, den eigenen Gott irgendwo in Beziehung setzen zu einem Schwerverbrecher. Und darum hat man darauf verzichtet. Aber heute ist das Kreuz Das Hauptsymbol, dass es sogar da hängt. Ja, man hängt ein Folterinstrument an den höchsten Gipfel der Kirche und macht es goldig. Man hängt es sich um den Hals. Gewisse Leute tätowieren sie sich sogar. An dieser Stelle kann man fragen, was ist da eigentlich passiert? Was soll das? Und unser Text gibt uns eine Antwort. Gott jedoch zeigt seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Die Antwort ist verblüffend einfach. Das Kreuz steht für die masslose Liebe von Gott. Und wenn ihr jetzt auch wie ich aus einer Aussenperspektive total verwirrt sind, ist es vielleicht gut, wenn wir anschauen, wie es überhaupt zu dem kommen konnte. Dafür müssen wir zurück an den Anfang gehen. Es ist so, dass der Anfang angefangen hat mit einem Gott. Und dieser Gott wird im 1. Johannesbrief mit einem einzigen Wort beschrieben. Und zwar Liebe. Der christliche Gott ist Liebe. Gott muss sich nicht anstrengen zum Lieben. Er muss sich nicht einmal entscheiden zu lieben, sondern er ist Liebe. Das ist für uns ziemlich unfassbar eigentlich. Ich meine, alles, was Gott tut, ist immer Liebe. Das Tun und die Liebe von Gott ist völlig identisch. Das ist eine Liebe, wo wir nicht fassen können. Und darum hat das Neue Testament gar kein Wort dafür gefunden. Es ist ein neues Wort für Gottes Liebe geschaffen worden im Urtext. Weil es eine Liebe ist, die nicht von dieser Welt ist. Eine Liebe, die jedes Mass sprengt. Aus dem Liebeswillen heraus erschafft Gott den Mensch. Das Ziel der menschlichen Existenz ist, von Gott geliebt zu werden und diese Liebe zu erwidern. 1. Korinther 1, Vers 9, wir sind berufen für eine Gemeinschaft mit dem allerhöchsten Gott. Man muss sich das mal vorstellen. Der Gott, der das Universum erschaffen hat, der König von allen Königen, möchte Gemeinschaft mit uns endlichen Menschen. Er möchte Gemeinschaft mit dir. Vielleicht denkst du, also mir gibt es nicht viel Liebenswert. Ich meine, ich kenne mich selber. So eine Liebe habe ich nicht verdient. Ich möchte dir zusprechen. Gottes Liebe ist ohne Mass. Das heisst, aus ihm heraus fließt ein ununterbrochener Liebesstrom. Es fließt und es fließt zu uns. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie du dich fühlst oder was du gemacht hast. Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Sie fließt und sie fließt und sie möchte dir begegnen. Es gibt kein Halten für die Liebe und er spricht uns in Jeremia 31, Vers 3 zu mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Das Vaterherz von Gott ist überströmend, masslos. Jetzt kann man ja sagen, ja, schön, dann ist ja alles perfekt. Die Welt ist ein Ort von Gottes Liebe und es haben sich alle gern. Naja, überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Die Welt ist häufig nicht ein Ort von der Liebe, sondern vielmehr ein Ort von Lieblosigkeit, von Ungerechtigkeit, von Ausgrenzung, von Ablehnung. Wieso ist denn das so, wenn der masslos liebende Gott uns Menschen gemacht hat? Der Punkt ist eigentlich ganz einfach. Eine Liebesbeziehung hat eine einzige Bedingung. Sie basiert auf Gegenseitigkeit. Wenn der eine den anderen liebt, aber der andere sagt, ich will nicht, dann kann der nur so fest lieben. Es findet keine Beziehung statt. Und wenn Gott uns masslos lieben will in einer echten Beziehung, muss er uns Menschen die Möglichkeit geben, ihn abzulehnen. Jetzt kann man natürlich sagen, wer würde aus dem Liebesstrom rausgehen? Ein Liebesstrom, der uns Identität schenkt, Anerkennung, Nähe, alles, was wir brauchen, unsere tiefste Sehnsucht stillt. Wer würde da rausgehen? Der Mensch hat es gemacht. Der Mensch hat sich von Gott distanziert, weil er die Aufmerksamkeit nicht mehr einem Gott schenken wollte, sondern viel eher die Aufmerksamkeit hat wollen, sich selber geben. Der Egoismus nennt die Bibel mit einem Wort. Und das Wort nennt sich ganz einfach Sünde. Sünde im Urtext heisst wortwörtlich Zielverfehlung. Also das Ziel, die Liebe Gottes mit allem, was wir haben, zu erwidern, wird verfehlt. Und der Mensch wendet sich ab von Gott. Das ist nicht einfach irgendeine theologische Theorie, sondern das ist die grösste Tragödie der ganzen Weltgeschichte. Die Liebe zwischen Gott und Mensch ist zerbrochen. Jeremia 59, Vers 2. Eure Sünde steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Darum hört er euch nicht. Was ich da am Aufzeichnen bin, ist höchst aktuell. Ich rede immer wieder mal mit Menschen, die nicht in einer Beziehung sind mit Gott. Und die sagen mir, ja weisst, es fühlt sich manchmal an, als wäre Gott so weit weg. Irgendwie habe ich das Gefühl, der ist weit aussen. Ich sage damals, das ist nicht nur das Gefühl, sondern Gott ist weit weg. Und zwar aufgrund von unserer Sünde. Die Frage ist, wie geht jetzt Gott mit dieser Ablehnung um? Wir müssen uns vorstellen, das Herz ist so dermassen voller Liebe, dass es ihn so tief schmerzt. Im 1. Mose 6 kommen wir einen kleinen Einblick über das Herz von Gott. Das heisst dort, und es bekümmerte den Herrn in seinem Herzen. Gottes Herz blühtet, dass seine Liebe von uns Menschen abgewehrt wird. Aber er ist Gentleman genug, dass er unseren freien Willen akzeptiert und uns seine Liebe nicht aufdrängt. Jetzt ist die Frage, was machen wir Menschen? Eigentlich müssten wir Menschen ja an die Mauer herschlagen und sagen, komm wieder Gott, ich will wieder in den Liebestrom hinein, schenk mir wieder deine Liebe. Aber wir Menschen machen das Gegenteil. Wir sündigen fleissig weiter. Wir versündigen uns nicht nur gegen Gott, indem wir uns abwenden, sondern wir versündigen uns auf dieser Welt an allem, was Gott uns geschenkt hat. Was hat Gott uns gegeben? Eine wunderschöne Umwelt, andere Menschen. Der Mensch ist so sündig, dass er die Umwelt vergiftet. Wälder abrodet. Flüsse vergiftet. Ich habe am Ende dieses Jahres Schlagzeilen gelesen aus dem SRF. Pro Tag werden 4.340 Fußballfelder Regenwald abgeholzt. Das ist einfach mal im Amazonas. Muss ich mir das vorstellen? Und unten heisst es in einem Nebensatz, gegenüber dem Vorjahreszeitraum staugt die Abholzung um 9,5%. 10%. Jeder, der ein bisschen eine Ahnung hat von Biologie, weiss, Bäume sind verantwortlich für Sauerstoff. Und man weiss von den Regenwäldern, dass das wie ein Lungen ist für unseren Planet. Die abzuwälden ist völlig hirnrissig. Wie muss man sich das erklären? Ganz einfach. Der Egoismus vom Mensch. Der Mensch vergeht sich aber nicht nur an der Natur, sondern auch am Gegenüber. Ich habe gesagt, Gott liebt jeden Menschen von ganzem Herzen. Und jetzt fangen wir uns an dem Objekt von Gottes grösster Liebe auszutoben. Und ich kann mir vorstellen, dass es Gott extrem schmerzt. Ich weiss nicht, wie viele das wissen, aber im Moment tobt ein Völkermord. aufgrund von Corona-News, wo alles überflutet, weiss man das gar nicht so genau. Ende dieses Jahres habe ich folgende Schlagzeile gelesen. Wie in einem Völkermord, Menschenrechtskommission wirft Tigray Milizionären vor, im Ort Maykudra mindestens 600 Menschen bestialisch getötet zu haben. Im Moment haben wir einen Völkermord im Norden von Äthiopien. Gerade vor 6 Tagen hat die NZZ Folgendes geschrieben, ich habe es angestrichen, Berichte über Massenvergewaltigung in Tigray. Jetzt gerade, wenn wir da hocken, werden Menschen auf bestialische Art und Weise abgeschlachtet und ihre Würde entraubt. Der Mensch ist grausam und völlig bestialisch. Vielleicht denkst du, das ist krass. Aber ich habe zum Glück noch nie jemanden umgebracht. Ich habe jetzt auch noch nie jemanden missbraucht oder einen Fluss vergiftet. Ich gehöre eigentlich nur zu den Guten. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind und einen ernsthaften Blick in unser menschliches Herz hineinlegen, merken wir, auch unser egoistisches Herz ist sehr vergiftet. Vielleicht hast du noch nie einen Menschen umgebracht, aber wie sieht es aus mit Rufmord? Vielleicht hast du noch nie einen Fluss vergiftet, aber du hast das Klima in deiner Familie vergiftet. In deinem Geschäft, vielleicht in deinem Kollegenkreis. Vielleicht hast du noch nie jemanden missbraucht, aber in Gedanken schon ganz viele Menschen ausgezogen. Wir Menschen, wir sind so egoistisch, wir betrügen, lügen, stellen, einfach um einen kleinen Vorteil zu haben. Ja, manchmal lästern wir einfach über andere. Es fühlt sich halt gut an. Wir sind stolz, wir denken immer zuerst an uns. Es gibt eine kurze Episode in der Geschichte, die mich seit längerer Zeit beschäftigt, die etwas von dieser Bösartigkeit von unserem menschlichen Wesen aufzeigt. Und zwar geht es um den sogenannten Eichmann-Prozess. 1961 ist ein Nazi namens Adolf Eichmann in Israel vor Gericht gestellt worden. Und er ist einer der Hauptverantwortlichen für den Völkermord an mehreren Millionen Juden. Also man kann sich nicht vorstellen, was das für eine Bestie war. SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Wir sehen hier einen Blick in den Gerichtssaal hinein. Während dem Gericht ist etwas Eigenartiges passiert. Und zwar hat ein Jude namens Jehiel de Nur müssen in den Zeugenstand treten und erzählen, was er erlebt hat mit dieser Person. Wo er in den Zeugenstand tritt und er Adolf Eichmann Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, ist er zusammengebrochen. Man hat sich dann gefragt, wieso ist er zusammengebrochen? Ist es ein traumatisches Erlebnis, das aufgekommen ist? Ist es der blanke Hass gewesen? Doch, es war ganz ein anderer Grund gewesen. Der Jehiel sagt, er ist zusammengebrochen, weil er realisiert hat, als er den Adolf Eichmann angeschaut hat, dass der Mensch gar kein Dämon ist, sondern ein Mensch wie er selber. Er schreibt, dann fürchtete ich mich vor mir selbst. Ich erkannte, dass ich ebenso dazu fähig wäre, so etwas zu tun, genau wie er. In dem Moment, wo das Opfer im Täter gegenübergestanden ist, hat er realisiert, mein Herz ist genau gleich verdorben. Ich bin genau gleich. Er ist verschrocken über seine eigene Boshaftigkeit in seinem Herzen. Ich muss ganz offen sagen, ein ehrlicher Blick ins eigene Herz ist manchmal schauderlich. Ich erschrecke immer wieder über Abgründe in meinem Herzen. Wir können zusammenfassen, wir Menschen lehnen nicht nur Gott ab und lehnen uns damit auf, sondern wir zerstören, verletzen, missbrauchen, wertet ab alles, was Gott auf dieser Welt erschaffen hat. Wir sind durch und durch sündig und darum heisst es in Genesis 6, das menschliche Herz ist verdorben. von Jugend an. Die Frage ist jetzt, wie reagiert Gott auf das? Wie reagiert Gott auf das? Gott könnte sich jetzt sagen, ja, selber die Schuld. Ich meine, sie haben mich abgelehnt. Jetzt müssen sie halt Konsequenzen von ihrem Handeln selber tragen. Wollt ihr wissen was? Das wäre völlig vernünftig. Aber Gottes maßlose Liebe ist nicht vernünftig. Nehmen wir einmal an, du hast ein Kind und du lässt das Kind spielen. 30 Zonen, denkst du, ist okay, und plötzlich kommt der Rasen mit 80 und dein Kind wird überfahren. Wie ist deine Reaktion? Ja, ist jetzt halt so. Nein! Du wirst so dermaßen zornig und du setzt alles dran, damit die Person, die das gemacht hat, verurteilt wird und das nicht mehr machen kann. Und dann wisst ihr was? Gott ist so dermaßen voller Liebe für uns, dass er so dermaßen zornig ist, dass er von tiefstem Herzen die Übeltäter, die das anrichtet, bestrafen will und wird bestrafen. An dieser Stelle kann man jetzt natürlich fragen, ja, wer sind die Übeltäter? Die Übeltäter ist das die Regenwaldabroderer? Oder sind es vielleicht irgendwelche Nazis? Oder ist es sonst eine besonders böse Person? Der Übeltäter ist nicht bei einer Person zu finden und auch nicht bei einer besonderen Bevölkerungsgruppe. Der Übeltäter ist der Mensch an sich. Kurz gesagt, der Übeltäter bist du. Gott wird eines Tages auf dem Richterstuhl sitzen und jedem Einzelnen von uns mehr und dir alles vergelten, was wir da haben. In unseren Gedanken, in unseren Worten, in unseren Taten. Er wird vergelten. Es wird dir nichts bringen, wenn du nachher das Gefühl hast, ja okay, aber ich kann ja Gutes tun. Ich tue jetzt einfach Gutes, oder? Das Urteil ist über mir, ob ich tue Gutes. Vielleicht am Ende des Lebens wird sich das irgendwie ausgleichen. In einem Gefangenen bringt es nichts, wenn er anderen Häftlingen Gutes tut, weil er ist gleich noch verurteilt. Und darum ist die grosse Frage, was ist das Urteil von Gott über uns Menschen? Römer 6, Vers 23, der Lohn, die Konsequenz von unseren Sünden ist der Tod. Die Verurteilung von uns Menschen ist der Tod. Und es ist nicht einfach ein Tod, wo wir nachher schwuppdiwupp auf die andere Seite hüpfen, sondern es ist ein Tod, wo wir auch nach dem Tod getrennt von Gott sind. An einem Ort sind, wo Gott eben nicht ist. Die grosse Frage ist, was gibt es für einen Ausweg? Was gibt es für einen Ausweg aus dieser, ich sage jetzt einmal, hoffnungslosen Situation? Die Antwort ist, für uns Menschen gibt es keinen Ausweg. Aber was bei uns Menschen unmöglich ist, ist für den lebendigen Gott möglich. Es ist möglich für ihn. Obwohl wir immer wieder Gott ignorieren und ihn ablehnen, bleibt Gottes Liebe über unserem Leben bestehen. Obwohl wir alles zerstören, was Gott lieb ist, andere Menschen verletzen und uns gegen die Umwelt auflehnen, bleibt Gottes Liebe bestehen. Er spricht uns in Jesaja 65 zu. Ich strecke meine Hände den ganzen Tag aus nach einem ungehorsamen Volk. Seine maßlose Liebe für uns ist so dermaßen gross, dass er sich für den radikalsten Schritt entscheidet überhaupt. Gott wird Mensch. Und Gott selber kommt auf die andere Seite und gibt uns Menschen seine grosse Liebe. Doch am Ende von seinem Leben passiert etwas völlig, völlig Eigenartiges. Gott stirbt an einem Kreuz. Gott stirbt an einem Kreuz. Und die grosse Frage ist, warum stirbt er an einem Kreuz? Das Kreuz steht für den qualvollen Tod von einem Verurteilten. Das Kreuz steht für die Strafe von uns Menschen, aufgrund von unserer Sünde. Jesus ist bereit, am Kreuz unseren Platz einzunehmen und unsere Strafe zu tragen, obwohl er niemals eine Sünde begangen hat. Jesus Christus hat sich am Kreuz seine Hände durchbohren lassen. Für all das, was wir mit unseren Händen versündigt haben. Ich denke, wir würden uns wahrscheinlich die Hände nicht mehr geben. Jesus Christus hat sich die Füße durchbohren lassen. Für all die Orte, wo wir hergegangen sind. Wo wir genau wussten, das war nicht richtig. Jesus Christus hat sich aufs Maul schlagen lassen. Für all die Lügen und Lästereien. Und all die negativen Worte, die wir über andere Menschen oder über uns selber gemacht haben. Jesus Christus hat sich eine Krone von Dornen auf den Kopf setzen. Für all die schlechten und negativen Gedanken, abwertenden Gedanken, die wir Tag ein, Tag aus haben. Doch am Ende haben sie Jesus Christus eine Lanze in die Seite hineingerammt. Und Jesus Christus hat einen Schrei gemacht und ist verstorben. Jesus Christus ist den Tod gestorben, wo eigentlich mehr hätte sollen sterben. Seine Liebe für uns ist so dermassen gross, dass er hätte sagen und ich kann trotzdem nicht zulassen, dass die Menschen dem Tod entgegengehen. Lieber gehe ich auf die andere Seite und an das Kreuz und sterbe an ihrer Stelle, damit sie können leben. Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Die Strafe liegt auf ihm. Bei uns Menschen gibt es keine grössere Liebe, wenn irgendeiner bereit ist, das Leben für einen anderen zu lassen. Das sind Freunde, das sind Familie, das sind Bekannte. Jesus Christus lässt das Leben für Menschen, die ihn ablehnen. Jesus lässt das Leben für seine Kontrahenten, die alles kaputt machen, was ihm gehört. Das ist eine Liebe, die die Welt nicht kennt. Das ist die masslose Liebe von unserem Vater, die aus dem Vaterherz rausquillt. Und ich möchte dir das zusagen, das Vaterherz quillt nicht nur damals, sondern das Vaterherz quillt jetzt. Jesus liebt dich jetzt. Mit einer völligen, überströmenden, übernatürlichen Liebe, dass du dir das niemals, auch nicht im Entferntesten, kannst vorstellen. Gott zeigt uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Schauen wir miteinander auf das Kreuz. Es ist der Ort, wo wir hängen müssten. Aber es hängt ein anderer dort. Sein Name ist Jesus Christus. Jesus Christus. Wie können wir das für uns ganz konkret annehmen? Um zu Gott zu kommen, muss unser Sündenproblem zuallererst gelöst werden. Und das Wunderbare ist, Jesus Christus ist bereit, am Kreuz jede einzelne von unserer Sünde auf sich zu nehmen. Jede einzelne. Und wenn wir unsere Sünde auf ihn laden, sind wir rein und können wieder in eine Beziehung mit dem allmächtigen Gott kommen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Wenn wir rein sind von Gott, dann braucht es nur noch etwas. Komm, Gott. Da bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Und der Heilige Geist kommt. Und er wird dich mit seiner Liebe ausfüllen. Und du darfst in dieser wundervollen Liebesbeziehung leben. Das Ganze kann man durch ein Gebet machen. Und wenn du persönlich heute Morgen da bist und sagst, hey, ich möchte gerne die Last loswerden, ich möchte Jesus mein Leben geben, so kannst du das machen. Wir haben das Ministry-Team, das sind die lieben Leute mit den gelben Badges, die mega gerne den Schritt mit dir machen. So kann der Karfreitag für dich ein Karfreitag werden. Wo du frei wirst von Belastungen, von deinen Sünden. Aber du wirst nicht nur frei, du lässt dich noch los, sondern du wirst gefüllt mit dieser masslosen Liebe. Und es führt dich letztendlich zu echter Freiheit. Vielleicht bist du bereits Christ und du hörst die Botschaft schon zum x-ten Mal und du hast schon jeden Moment gewusst, okay, jetzt kommt das und das und das ist wie so fast traditionell geworden. Wenn du Jesus am Kreuz siehst, dann löst es nicht mehr so tiefe Gefühle aus. Du weißt es halt schon. Kopf bis Herz sind ungefähr 30 cm. Diese 30 cm sind ganz entscheidend in unserem Leben. Man nennt es auch die sogenannte Halleluja-Rutschbahn. Wenn etwas von da in unser Herz absackt und da innen anfängt Fuß fassen, dann werden wir verändert. Und meine Frage ist häufig, wie kann das von da wirklich tief in uns hineinkommen? Dass wir, wenn wir Jesus anschauen, Freude haben und so bewegt sind, dass wir Tränen in unseren Augen bekommen, wie es uns so dermaßen bewegt. Wie kann das passieren? Ich habe mir Gedanken zum Thema gemacht und mir ist etwas aufgefallen. Es gibt ja 12 Jünger. Aber einer von diesen Jüngern, der ist besonders, was Sachen Liebe anbelangt. Das ist der Johannes, man nennt ihn den Liebesapostel. Der Johannes redet von allen Schriftstellern am meisten über Liebe. Er muss nur mal den ersten Johannesbrief lesen. Ihr Geliebten, die ihr in Christus geliebt seid, liebt einander. Der hat es wirklich geschafft, kein Witz, in 14 Vers 34 Mal das Wort Liebe zu verwenden. Er nennt sich in seinem Evangelium den Jünger, den Jesus lieb hatte. Seine ganze Identität ist, Jesus liebt mich. Was ist mit dem Johannes so anders als mit anderen? Und mir ist etwas aufgefallen. Der Johannes ist der einzige von den Jüngern, der vor dem Kreuz war. Alle anderen sind weggerannt, aber Johannes ist beim Kreuz wieder aufgetaucht. Und er hat Jesus Christus gesehen sterben. Und das hat bei ihm so eine dermaßen Leidenschaft ausgelöst, dass er schon im hohen Alter, und er hat Johannesbrief geschrieben, hat nichts mehr anderes gewusst als Liebe. Liebe, 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 Liebe. Das war die Botschaft. Und darum bin ich überzeugt, wenn wir wieder neu wollen, dass es von da her geht, müssen wir letzten Endes aufs Kreuz schauen. Weil dort ist es passiert. Und ich möchte euch, wenn ich das häufig gemacht habe, vielleicht sage ich das Gleiche. Sagt der Paulus, ich sage euch immer wieder das Gleiche im Text drin. Aber in dem Kreuz liegt Gottes Kraft. Das Kreuz ist eine Torheit, die verloren werden. Uns aber, die wir glauben, ist es Gottes Kraft. Ich möchte euch von ganzem Herzen ermutigen, tut euch immer wieder mit dem Kreuz beschäftigen. Leset die Geschichte und wenn ihr merkt, jetzt geht es gegen Sandy zu, flehe den Heiligen Geist an, dass ihr wieder neue Affekte bekommt für die Liebe. Loset Predigen, was ums Kreuz geht. Leset Bücher, was ums Kreuz geht. Das Evangelium, das ist häufig so da oben, aber wenn es da rein sackt. Vielleicht sagen wir unseren Namen, den Jesus lieb hatte. Vom Grabstein, unseren Namen, den Jesus lieb hatte. Und das ist der Schlüssel von dieser Liebe. Und so sind wir am Ende von unserer Predigt. Ja, das Kreuz ist ein Folterinstrument, wenn man es oberflächlich betrachtet, aus einer Aussenperspektive. Wenn man aber sich befasst mit dem, was dort passiert ist, ist es das allerherrlichste Symbol. Ein Symbol von der Befreiung. Ein Symbol von der Vergebung. Ein Symbol von der masslosen Liebe. Das hat Jesus für uns gemacht. Und darum feiern wir heute. Ja, es hat mich beschäftigt und ich war traurig, als ich letzte wieder mal die zwei Evangelien durchgelesen habe. Aber gleichzeitig ist es so eine tiefe Freude. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für das Kreuz. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du uns masslos geliebt hast. Nicht einfach ein bisschen. Masslos. Und jetzt bitte ich dich, Herr, dass du mit dem Heiligen Geist durch die Reihe durchgehst und uns antippst. Und wenn Sachen sind, die wir sollten abgeben heute Morgen, wo gerade die Beziehung irgendwo wieder ein bisschen stören, leg es auf unser Herz, dass wir auch das heute vor dein Kreuz bringen können. Amen.